Mein Thema ist, lass Gott für dich arbeiten. Also nicht, dass du jetzt dich auf die faule Haut legen kannst und sagen kannst, ja, ich muss nichts mehr tun, das macht alles schon der Herr. Nein, ich möchte schon ein paar Gedanken sagen, wie wichtig es ist, dass du Gott viel mehr Raum gibst in deinem Leben. Ich möchte dich einladen dazu. Aber zuerst einmal lade ich dich ein für heute Abend. Heute Abend haben wir Gemeindebibelschule und ich ermutige dich, werde ein wirklicher Kämpfer, Streiter Gottes, kenne deine Bibel, kenne das Schwert, die Waffe des Geistes und des Glaubens, kenne also das. Und wie geht man mit diesem Schwert um? Weißt du, Revolver ist auch eine Waffe, aber du musst mit dem Revolver umgehen können, genau zielen, genau richtig rechtzeitig abdrücken und gucken, ob's ist der Revolver auch geladen. So viele Christen gehen mit ungeladener Munition oder mit ungeladener Waffe in den Kampf. Deshalb ist es so wichtig, lerne deine Bibel kennen. Und so gut wie du die Bibel kennst, so gut kennst du auch Gott. Denn Gott spricht durch sein Wort. Die Bibel ist ein offenes Buch, kannst anfangen, wo du willst, du wirst immer wieder Gott begegnen. Und die Bibel ist voll der Herrlichkeit Gottes. Gott will dir begegnen. Du sagst, Gott spricht nicht mehr zu mir. Gott wird zu dir reden, wenn du die Bibel liest. Du bist nur bisschen vielleicht faul, die Bibel zu lesen. Du liest jeden anderen Schmöker, aber die Bibel ist das Wort Gottes und Licht auf deinem Weg. Das ist also für heute Abend. Wir werden heute den zweiten Petrusbrief durchnehmen. Der zweite Petrus ist so aktuell. Ganz besonders, was den Irrlehrer heutzutage betrifft. Esoterik, New Age, alle möglichen Quatsch, was man so heute auf dem Markt dem religiösen Supermarkt bekommt. So viel Unsinn. Lies den zweiten Petrus und da wird dir manches aufgehen. Gerade weil Petrus dem Heiland so nah war. Der Petrus versucht gerade in seinem zweiten Brief sein Herz auszuschütten. Er teilt sein Herz mit, was so in seinem Herzen ist, wie er Tiefen erlebt hat, wie er den Herrn verleugnet hat. Und es ist ein Zeugnis von Jesus. Denn Petrus und Johannes, die waren auf dem Berg und wir sahen seine Herrlichkeit. Sie haben was erlebt und sie haben was zu berichten. Und das ist authentisch, was die Apostel berichtet haben. Das ist also bezeugt und sie bezeugen, wir haben gesehen, wir haben betastet, wir haben geschmeckt, wir haben erlebt. Du brauchst etwas Authentisches, nicht nur Larifari. Also was ich sage, das ist nur Nachgesprochenes, was ich in der Bibel gelesen habe. Aber was du dort liest, ist authentisch. Und wir brauchen ein authentisches Zeugnis, bezeugt vom Heiligen Geist, getrieben vom Heiligen Geist, dann verstehst du die Bibel viel besser. Also ich mache dir Mut. Das kostet dir nichts, aber ich möchte eine bibelstarke Gemeinde haben. Nicht eine Gemeinde von Schwächlingen, von Feiglingen und Weichlingen und Waschlappen und religiösen Feiglingen und was weiß ich, die dann von jedem Wind der Lehre bewegt werden und überall mittanzen und nirgendwo so richtig sind, auf so viele Hochzeiten. Lerne deine Bibel kennen. Und ich mache mir Mühe. Ich werde gesegnet, während ich mich vorbereite. Und du wirst gesegnet, während du studierst und nachschlägst. Dann spricht Gott zu dir, öffne deinen Horizont. Also viel Mut zur Gemeindebibelschule, entweder im Internet oder hier bei uns. Da wird auch kurz durchgesprochen, kannst eventuell Fragen stellen. Auf dem Einladungszettel stehen noch andere Themen drauf. Am Mittwoch wird das Thema sein, die Sandwich-Generation. Das ist leider das, deshalb machen wir auch Bibelschule, weil die Leute wollen alles schnell, schnell, schnell eine Segnung, schnell eine Heilung, schnell eine Berührung, schnell, 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 schnell. Weißt du, was schnell ist? Weißt du, wenn du was Stabiles, was Gutes haben willst, da brauchst du 60 Jahre. Nicht 6 Monate. In 6 Monaten kriegst du vielleicht eine Tomate. Und wenn du drückst, dann platzt sie. Aber du brauchst eine Eiche. Oder, und so weiter. Also, Sandwich-Generation, immer instant, schnell, Fast Food. Gott will dir ein langes Leben geben. Und das ist das nächste Thema am Freitag. Dann am Samstag wird das Thema sein, lebe ein beschenktes Leben. Das alles ist jetzt ein Aufbau und es baut auf, diese Predigten bauen aufeinander auf. Also was du heute Morgen hörst, ist am Mittwoch, am Freitag, Samstag und so weiter Fortsetzung. Und dann am Sonntag komme ich wieder zu einem Thema, das auch ganz wichtig ist. Weißt du, wie reich du bist? Hast du schon mal dein Konto abgefragt? Die meisten wissen gar nicht, wie reich sie sind, was sie alles besitzen. Die sehen nur die roten Zahlen. Was sie nicht haben, ihr Minus, ihr Mangel. Und dann beschweren sie beim lieben Gott und sagen, Herr, ich hab das nicht, ich hab das nicht, ich hab das nicht. Du solltest mal erfahren, wie reich dein Leben in Gott wirklich ist. Was du wirklich hast. Was mich vom wahren Evangelium überzeugt hat, das war ein altes Ehepaar, Omi und Opa. Die haben da ihr Laute oder was weiß ich, oder ein bisschen besseres wie Mandoline gehabt. Und das haben wir gespielt. Und ich komme rein, war ja Baptist, so nur so sturer Christ. Weil alles nur, es muss so sein, wie es geschrieben ist. Er steht geschrieben. Und dann fragen die Leute, steht das wirklich in der Bibel, was du da glaubst und so weiter. Also so einer war ich, komme ich rein. Und dann singen sie Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und dann haben sie einmal durchgesungen, zweimal durchgesungen, dreimal durchgesungen und sagt, Mutti, lass uns nochmal singen. Und dann sagt sie, Papa, lass uns nochmal singen. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Wenn du mal weißt, wie viel Gott auf sein Konto hat für dich und mich hinterlegt. Wenn du das wüsstest. Und du musst nur kommen und abheben. Du hebst nichts ab, weil du nicht weißt, wie reich dein Gott ist. Und wie hebt man das Geld im Himmel ab? Weißt du, die meisten, wenn sie zum Automaten gehen, wie hebe ich vom Automaten mein Geld ab? Viele kommen da nicht zurecht. Oder vielleicht haben sie falsches PIN-Wort oder falsche Karte oder was weiß ich und kriegen da nichts raus. Wie kriege ich von Gott was raus? Das wird das Thema sein am Sonntag. Weißt du, wie reich du bist und wie wird man reich? Und dann am nächsten Mittwoch, also 10. August, das Leben mit Gott ist sehr einfach. Da kommt eine Griechin, eine orthodoxe Frau und sagt, Deutsche, aber war deutsch, aber die war orthodox und griechisch. Und die kommt, Pastor, deine Religion ist so schwer. Ich sage, wie bitte, ich merke das gar nicht. Ist es so spielend, so lässig. Wenn du richtig mit Gott lebst, dann musst du nicht irgendwelche Liturgien und Gedichte auswendig können oder welche Gebete auswendig lernen oder dann, wie war das jetzt genau? Nachfragen. Weißt du, das Herz ist voll, das sprudelt. Deine Religion, dein Glaube ist nicht schwierig. Es ist so einfach, kinderleicht. Meine Bibel sagt auch, selbst die Narren sich nicht, dass die nicht mal fehlgehen können. Also, mit Gott zu leben ist ganz einfach. Und das will ich den Menschen weitervermitteln, weil es gibt so viel Kompliziertmacher, die alles nur so schwer machen und Menschen bedrücken und belasten. Wir haben so viel Entmutigung draußen in der Welt, dass wir nicht noch in der Gemeinde Entmutigung brauchen. Wir brauchen Ermutigung, Leute. Und deshalb mein Auftrag ist, Menschen zu ermutigen, Menschen zu dienen, Menschen zu stärken, Menschen Hilfe zu geben. Das ist mein Anliegen. Ich weiß ja, als ich in der Gemeinde kam, das darfst du nicht, das macht man bei uns nicht so und so weiter. Ich habe nicht mehr gewusst, wie ich mich benehmen soll. Ich habe sogar Angst gehabt zum Atmen. Und es ist also das Leichteste, was es überhaupt gibt, das Atmen. Ich wusste nicht, wie ich benehmen soll. Weißt du, ich kam als unschuldiges Büblein in der Gemeinde. Weißt du, dann wusste ich nicht, wie ich mich da dem verhalten soll und wie ich jedem verhalten soll. Aber ich bin so froh, dass Gott mich in die Freiheit hineingeführt hat. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So, lass Gott für dich arbeiten. Das sind meine Themen und ich lade euch ganz herzlich ein. Was ist Gottes Arbeit? Was arbeitet der liebe Gott? Was für Beruf hat er? Lass uns darüber mal nachdenken. Das ist also, was ich hier habe, ist eine Meditation, die Gott mir geschenkt hat, als ich so über ihn nachdachte. Herr, was tust du überhaupt? Was tust du für mich? Ich tue sehr viel für dich, aber was tust du für mich? Manchmal rede ich so mit Gott und sage, lieber Gott, was tust du für mich? Was macht er? Was kann er? Was hat er? Deshalb auch das Thema nachher, wie reich du bist. Was hat er überhaupt? Heute Morgen möchte ich die Güte Gottes rühmen. Also ich möchte versuchen, zumindest mit der Hilfe des Heiligen Geistes, Gottes Güte zu mir, zu dir, zu uns zu rühmen. Gott übernimmt nicht unsere Arbeit. Das will ich vorne wegschicken. Was du tun kannst, das musst du tun. Und zwar perfekt. Unsere Aufgaben wird er uns nicht abnehmen. Du sollst herrschen über diese Erde. Du sollst dich vermehren. Das ist dein Auftrag. Du sollst also Kinder kriegen. Das ist auch dein Auftrag als Frau oder als Familie. Du sollst also bestimmte Aufgaben, schöpferische Aufgaben, göttliche Aufgaben, die musst du tun. Die nimmt der liebe Gott nicht ab. Aber es gibt Arbeiten, die wir nicht mehr tun können. Da, wo wir am Ende mit unserem Latein sind, da fängt Gott an. So, Gott greift ein, wenn wir nicht mehr weiter können. Gott erzieht uns, weil wir uns selber nicht mehr erziehen können. Wir können uns nicht an die Haare nehmen und großziehen. Gott entwickelt uns, er unterstützt uns, er fördert uns, er versorgt uns. Wenn unsere Reserven erschöpft sind, ich werde nie vergessen, wir hatten hier jemand, der kam nach vorne, bitte Herr, ich brauche Hilfe, ich brauche finanzielle Hilfe. Ich habe 200.000 Euro Schulden, Haufen Geld und so weiter. Ich bin so arm. Und dann hat der Herr zu ihm gesprochen, verkaufe zuerst mal alles, was du hast. Und dann musste er unter dem Bett gucken, das sind seine Goldmedaillen gewesen, das sind seine Uhren gewesen, das ist seine Kamera gewesen und so weiter. Und erst als er das alles verkauft hat, dann hat erst der liebe Gott geholfen. Weißt du, solange du noch was unter dem Bett hast, wird er dir nicht helfen. Kannst lange beten. Aber der Herr, erst wenn du blank bist, wenn du deine Konten gelöscht hast, wenn du nichts mehr hast, dann ist der liebe Gott dran. Wenn du alle Reserven verbraucht hast, Gott verteidigt uns. Gott arbeitet im Verborgenen, das merkst du gar nicht. Er sagt, was hast du in deinem Bett? Das war also so gravierend, beim Andreas Wecker damals. Das war so gravierend, was hast du unter dem Bett? Ja, meine Olympia-Goldmedaille, die hatte dann bei EWIB versteigert. Das gab nachher einen Skandal, aber da konnte gleichzeitig Zeugnis geben. Und da war einer, ein Geschäftsmann aus der Schweiz, der sagte, was haben Sie für Schulden, damit Sie die Goldmedaille verkaufen müssen? Und er hat seine Schulden übernommen. Und er war schuldenfrei, ist schuldenfrei geworden. Aber das hat der liebe Gott gemacht, nachdem er sich blamiert hat und seine Goldmedaille versteigert hat, der Meistbietenden. Und da konnte schon ein Teil seiner Schulden bezahlen, aber noch nicht alles. Und Gott hat Gnade geschenkt, wenn wir unser Mögliches tun. Gott liebt das Unmögliche. Deshalb lässt er uns so weit sinken, bis nichts mehr läuft, bis die Luft ganz dünn ist. Und er greift ein, wenn uns nichts mehr funktioniert, bei uns nichts mehr läuft, bei uns nichts mehr geht, bei uns nichts mehr vorhanden ist. Er handelt immer dann, wenn wir fertig sind. Wenn wir denken, jetzt müssen wir alles schließen, jetzt müssen wir alles zumachen, dann geht man zum Grab, wie jene Frauen dort am Ostermorgen. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Weißt du, die hatten nichts, sie waren auf sich selbst gestellt. Und erst wenn du auf dich selbst gestellt bist und nichts mehr hast, dann greift der liebe Gott ein. Ob du es glaubst oder nicht, aber das ist meine persönliche Erfahrung. Und ich habe das in den letzten 40 Jahren auf diese Art und Weise erlebt. Wer wälzt uns den Stein weg? Und dann kommen sie hin am Grabestür, ist alles weggewälzt, da ist nichts mehr da. Der Engel sitzt drauf und spielt Harfe. Oder was er sonst noch gemacht hat. Und sagt, Frauen, was sucht ihr? Dieser Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden und er lebt. Schaut ins Grab hinein, das haben sie gar nicht geguckt. Die waren so erschrocken, nur Petrus ist reingesprungen und sagt, der ist wahrhaftig auferstanden, der Herr lebt. Weißt du, du bist sogar ein Zeuge der Herrlichkeit Gottes, wenn du schwach bist. In unserer Schwachheit beweist sich der Herr mächtig. So, Gott ist mit uns. Und weißt du, wo Gott mit uns ist? Was ich hier sage, ich plaudere aus der Schule. Gott ist mit uns, wenn wir Umwege gehen müssen. Straßen, wo wir nicht kennen. Gott ist mit uns, gerade auf so krumme Wege, wo wir denken, um Himmels Willen, da komme ich nirgendwo hin. Gott steht vor uns. Wenn alle gegen uns stehen und aufstehen, wenn wir angegriffen werden, ist er unser Schild und Schutz. Er umgibt uns von allen Seiten und wir merken das gar nicht. Aber Gott ist in Arbeit. Gott ist in Arbeit. Seine Kraft ist in Arbeit. Er ist so wie für mich persönlich wie eine äußere Schutzhülle um mich. Wie die Ozonschicht. Da kommt nichts durch. Da kann runterprasseln, was da will. Das ist der Herr, unser Schutz und Schirm. Er ist bei uns. Wenn der Feind uns von allen Seiten belagert und umschlingt und verschlucken möchte, er ist bei uns. Wenn Menschen uns unmöglich sich uns gegenüber benehmen, er ist bei uns. Er sagt, beruhige, lass es machen. Der wird noch seine Hörner abstoßen. Reg dich nicht so auf. Gott ist bei uns, wenn die uns mit Dreck bewerfen. Er schützt uns und macht uns unantastbar, macht uns immun. Und niemand kann euch schaden. Wenn ihr etwas Giftiges trinkt, wird es euch nicht schaden. Und zwar, das ist der Herr, der Glaube an Gott, den aktiven Teil Gottes. Er stellt sich vor uns, wenn Menschen versuchen, auf uns einzudringen, mach das, mach das, mach das. Gott erlöst dich von den Menschen, die so auf dich eindringen und dich manipulieren wollen und dich in irgendeine Richtung kanalisieren möchten. Gott führt dich von dem ganzen Gesindel weg, wie Lot aus Sodom und Gomorra. Er macht die Leute blind, die finden den Weg nicht mehr zu dir. Die finden deine Telefonnummer nicht mehr. Und so vieles, vieles andere mehr. Gott schlägt sie mit Blindheit. Wenn Gott einen erlöst, das ist sehr mysteriös. Wenn Gott anfängt, einen zu erlösen, er greift ein, wenn wir fast scheinbar zerbrechen. Er führt uns, wenn alles so gegen uns ist und wenn wir nicht mehr weiter wissen. Das, was ich jetzt bringe, ganz schnell, so von der Güte Gottes, ist das, was Gott mir so gezeigt hat, was ich erlebt habe, was ich so in meinen eigenen Worten formulieren versuche. Er verteidigt uns, wenn andere uns vernichten möchten, uns fertig machen möchten, zu Schnecke machen möchten und über den Tisch ziehen wollen. Der Herr verteidigt. Und zwar im letzten Moment schnappt er dich weg und du fragst dich, liebe Zeit, was ist mit mir passiert? Er spricht für uns, wenn niemand mehr für uns spricht, wenn uns niemand mehr verteidigt. Er weicht nicht von uns. Auch wenn alle uns verlassen, ich bin bei euch alle Tage, hat der Heiland gesagt. Er ist barmherzig, wenn die anderen alle gnadenlos sind, hartherzig, wenn die anderen dich nur piesacken und quälen und dich leiden lassen und sich uns auch die Hände reiben und sagen, das geschieht ihm recht, das geschieht ihm recht. Wer weiß, was er verbrochen hat, denk an Hiob und wo er schuldig geworden ist. Er beachtet uns, wenn andere uns verachten. Weißt du, was tut Gott, was macht er? Ich sag dir, was er macht. Das hat er bei mir gemacht oder macht bei uns. ständig, auch hier in der Gemeinde. Gott wirkt so. Er merkt auf uns auf oder beachtet uns, wenn uns alle verachten. Das macht der liebe Gott. Wenn dann andere uns links liegen lassen, er nimmt sich unser an. Und wenn wir denken, ich habe es nicht verdient, und die Leute sagen, der hat es auch nicht verdient, dann macht er erst recht, dann setzt du dir noch eine Krone auf, dass du stolz sein kannst. Wenn andere dich abschreiben und so weiter, wenn die anderen nichts mehr von dir möchten und sagen, das gehört zum alten Eisen, genau da fängt er mit diesen alten Knochen was an. Mit diesen alten Knochen, da habe ich gestern gelesen vom Adler. Und so weiter. Wenn du denkst, du bist schon in Depression und du hast nichts mehr und so weiter, jetzt die anderen fliegen dir um den Kopf und kreisen dir um den Kopf und spotten und verlachen dich und der Herr bringt dich zu Ehren, das macht der liebe Gott. Wenn wir anderen nicht mehr auffallen, dann fällst du Gott auf, dann sagst du, guck mal, ich liebe dich, mein Kind, sei ruhig, beruhige dich, ich bin für dich. Er passt auf uns auf, wenn schwierige Wege kommen, er passt auf uns auf. Weißt du, du sollst heute Morgen Grund bekommen zum Danken, wofür du danken sollst. Manchmal stehen wir da und sagen, ich weiß gar nicht, wofür ich danken soll. Da ist so viel Grund zum Danken, Bruder, Schwester. Er denkt an uns, selbst wenn wir selbst nicht mal mehr an uns denken und vergessen. Dann denkt er, erinnert sich an uns. Und wenn uns nichts mehr einfällt, dann fällt ihm immer was ein für uns. Das ist der liebe Gott. Wenn wir unbedacht manchmal handeln und denken, oh, ich habe keinen Rückwärtsgang, meine Bremse funktioniert nicht mehr. Aber er stoppt dich im letzten Moment. Er hält dich auf von deinem Verderben und krönt dich mit Gnade. Das ist, was der Herr macht. Jeder, der unser Leben angreift, der bekommt mit Gott zu tun. Das ist, was der liebe Gott macht. Plötzlich hält er seine Hand dazwischen, wie bei Israel und Ägypten. Plötzlich ist er dazwischen, funkt er dazwischen. Gott ist immer für seine Kinder, das musst du immer wissen. Gott ist nicht für die Welt, aber Gott ist für sein Volk, für seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwältigen. Wenn die anderen dich entwürdigen, entweihen und entwerten, Gott wertet dich auf. Du bist wertvoll in meinen Augen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du, da fängst an zu zittern. Gott denkt an mich. Wenn andere schlecht dich machen, macht er dich gut. Und je schlechter die anderen dich schlecht machen, desto besser macht dich der Herr. Desto edler macht dich der Herr, wenn die anderen dich verachten. Lass Gott für dich sprechen. Du hast keinen Fürsprecher, keinen Advokat, keinen Rechtsanwalt, der dich verteidigt. Und der Herr sagt, ich will dich verteidigen. Ich will für dich streiten. Und du sollst still sein. Je weniger du redest, desto mehr macht Gott in deinem Leben. Die meisten Christen schnattern zu viel. Er macht unser Leben perfekt, wenn die anderen uns entweihen und so weiter. Er rechtfertigt uns. Die Bibel sagt, wir sind gerechtfertigt bei uns. Er befähigt uns, wenn wir uns unfähig fühlen. Das ist, was Gott macht. Also Gott hat schon eine ganze Menge mit uns zu tun. Lass uns ganz ehrlich sein. Gott gibt uns Kraft zur Selbstbeherrschung. Und das ist, was wir nicht können. Wir können uns selber nicht beherrschen. Du kannst dich an die Haare ziehen, an die Ohren ziehen, an der Nase ziehen und was weiß ich, an was du dich ziehen möchtest. Du kannst dich nicht beherrschen. Aber der Herr kann dir Kraft geben, dass du in Schranken läufst, dass du richtig funktionierst, dass du richtig lebst. Er begleitet uns, wenn wir einsame Wege gehen müssen. Wenn niemand zu uns hält, er ist da. Du kannst dich auf ihn verlassen. Wenn niemand uns vertraut, er vertraut uns. Und dann gibt er uns sogar noch Gaben und sagt, mein Kind, damit sollst du wuchern und gebrauchen. Wenn Gott mit uns ist, dann ist er loyal zu uns. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? So steht es in der Bibel, Römer 8. Wer kann gegen uns sein? Welche Macht? Also was tut der liebe Gott? Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, was er alles macht. Gott versteht uns, Gott kennt uns. Gott weiß immer eine Lösung für unsere Probleme. Kannst du da Amen sagen? Gott hat immer eine Lösung für unsere Probleme. Weißt du, was der Name von der Spitzname von Jesus ist? Also auch der liebe Gott hat Spitznamen. Einer der Spitznamen von Jesus ist Wunderrat. Ewig Vater, Wunderrat. Das ist doch der Spitzname Gottes. Gott hat immer einen Wunderrat. Keinen gewöhnlichen Rat, keinen normalen Rat. Er hat einen Wunderrat. Also deshalb haben die Leute damals, die Propheten oder die geistlichen Menschen, Gott diesen Spitznamen gegeben. Immanuel, Gott mit uns. Was tut Gott noch alles in unserem Leben? Er entwirrt den ganzen Knäuel. Weißt du, der Knäuel ist so leicht verfängt sich und verfädelt sich und so weiter, kannst du mit dem gar nichts mehr machen. Aber der liebe Gott kriegt den Knäuel wieder auf, entwirrt es. Gott löst uns von Dingen manchmal, Das macht er auch noch nebenbei, von Dingen, wovon wir gar nicht mehr loskommen. Manche kommen vom Alkohol nicht mehr los, manche kommen von Zigaretten nicht mehr los, manche kommen von Drogen nicht mehr los, manche kommen von Tabletten nicht mehr los, manche kommen von Menschen nicht mehr los. Aber Gott löst uns. Gott löst uns von all diesen Dingen, die uns so verrückt machen, die uns so ketten. Er sprengt die Ketten und zerreißt die Eisenriegel. Er ist bei uns, wenn es uns in unserer Haut unangenehm ist, wenn wir nicht mehr wohlfühlen, wenn uns mulmig ist, wenn wir Angst bekommen, wenn wir uns ärgern und hochgehen. Er ist bei uns und er sagt, psch, psch, beruhige dich, sei still. Er ist bei uns, wenn uns die ganze Sache zu schwierig wird, wenn der Widerstand zu groß wird, wenn wir erschöpft sind, wenn wir ausbrennen. Er ist bei uns. Das ist, was Gott tut. Er sagt, ich bin bei dir. Hab keine Angst. Ich verlasse dich nicht. Er hilft uns. Und lasst mich das so denken. Du musst nicht so denken. Er hilft uns, die Suppe auszulöffeln, die wir uns eingebrockt haben. Ein Löffel für Matutis und ein Löffel für den lieben Gott. Und so hilft er uns, die Suppe auszulöffeln. Wir haben so viel eingebrockt manchmal in unserem Leben, dass wir sagen, das geht nicht mehr. Aber der Herr hilft uns, aus der Sache rauszukommen. Und zwar nur mit ein paar Kratzer. Und dann kommen wir aus der Sache raus. Er ist bei uns, wenn wir unbeholfen sind, tollpatschig, schwerfällig, wenn uns das Leben schwerfällt. Er ist bei uns. Er sagt, komm, ich greif dir unter die Flügel. Ich greif dir unter die Arme. Ich helfe dir. Ich stelle dich auf die Füße wieder, dass du laufen kannst. Er ist bei uns, wenn uns das Leben schwierig ist und alles so umständlich, alles so verbaut, so eng. Er führt uns in die Weite. Das ist der liebe Gott. Gott gleicht bei uns alles aus, was so unsere Defizite sind. Was macht der liebe Gott? Und deshalb, meine Botschaft heute ist, lass Gott für dich arbeiten. Aber wie? Das will ich nachher euch sagen. Er füllt unseren Mangel mit seinem Reichtum aus. Er macht es. Er klebt die Bruchstücke zusammen. Er hat den Alleskleber, der sogar das zusammenklebt, dass du nachher nichts mehr siehst, dass nachher sogar so besser war, als es vorher gewesen ist, die Sache. Und er bringt die Sache wieder in Ordnung. Du hast Dinge in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind, aber deshalb, ich möchte dich bitten, lass Gott arbeiten und die Situation deines Lebens in Ordnung zu bringen, in der Beziehung oder was es auch immer sei. Lass Gott arbeiten. Und er macht aus unserem Leben was Ganzes, Rundes. Er versteht es, wie man es macht. Wunderrat ist so seine Eigenschaft. Er rüstet uns mit Kraft und Gaben aus. Er gibt unserem Leben das Profil, das wir brauchen. Er formt uns, knetet uns, massiert uns. Weißt du, Gott ist ja für alle Bereiche des Lebens da. Immer dann, wenn wir denken, jetzt ist fertig, jetzt ist die Sache vermurkst. Was macht der liebe Gott mit vermurksten Christen? Ja gut, zusammenkleben vielleicht auch eins. Aber wenn beim Töpfer etwas nicht geworden ist, ich habe mal einem Töpfer zugeguckt oder Töpferin und da ist die Sache irgendwie missraten, hat sie gedacht, kein Problem, wird wieder geknetet und kommt wieder im Haufen, wird nur ein bisschen Wasser dazugekommen, bisschen eingeweicht und es wird wieder neu geformt. Das macht der liebe Gott. Gott gibt niemand auf. Bist du davon überzeugt? Gott gibt niemanden auf. Der fängt jetzt wieder, dich neu zu kneten, dich neu zu massieren. Dann drückt er den Finger rein und sagt, so sollst du werden. Fängt wieder von vorne an. Er stellt uns wieder auf die Beine, wenn wir gefallen sind. Er richtet uns wieder auf. Ach, der liebe Gott muss so viel mit uns arbeiten. Immer wieder, weißt du, bis wir richtig laufen, bis wir richtig spuren. Es braucht seine Zeit. Denk an die Kinder. Wie die zuerst mal krabbeln sie auf alle vier und dann probieren sie und dann denken, jetzt bin ich erwachsen. Und dann liegen sie wieder auf die Nase. Er stellt uns wieder auf den festen Grund, auf dem Felsen. Er bringt uns in die ersehnte Freiheit, nach der wir uns sehnen, tief im Herzen. Er befreit uns von allen den Fallen, was die Leute uns gestellt haben, der Teufel uns gestellt hat, die Gesellschaft uns gestellt hat. Er erlöst uns aus der Knechtschaft, nicht nur Ägyptens, Israel, sondern erlöst jeden einzelnen Bürger aus der Knechtschaft, denn wir sind alle geknechtet, wir sind alles Leibeigene, wir haben uns irgendwie den Banken da als verschrieben, so verschuldet, dass wir lebtag nicht mehr frei werden, sogar Generationen an den Schulden zahlen werden unter Umständen. Gott bringt uns aus dieser Knechtschaft auf seine Art und Weise. Weißt du, was er macht? Dann lässt du die ganze Wirtschaft Konkurs und bankrott gehen. Und vielleicht geht die Wirtschaft schneller bankrott, als du denkst. Und dann bist du wieder schuldenfrei, kannst wieder mit Null anfangen, Bruder und Schwester. Und das ist das Schönste, wenn man wieder mit Null anfangen kann. Gott erlöst uns von jedem Geist der Unterdrückung, von allen Abhängigkeiten. Das ist der liebe Gott. Herr, was machst du überhaupt? Denk doch nicht, dass Gott im Himmel sitzt und Däumchen dreht und meditiert und wartet, bis der Nächste wieder kommt und ihn anbetet. Nein, Gott ist so beschäftigt, rund um die Uhr. Wenn du schläfst, der Wächter Israel schlummert noch, schläft, der wacht ständig, der ist ständig aktiv. Du denkst ja, Gott passt mich nachts nicht auf mich auf, Gott passt nachts mehr auf dich auf wie am Tag. Denn nachts sind die Dämonen unterwegs, nachts ist der Teufel aktiv, nachts ist seine Zeit, wo er da sein Unwesen treibt. Und um Mitternacht, aber Gott greift sogar um Mitternacht ein. Musst du keine Angst haben. Er befreit dich von den falschen Zuchtmeistern, die dich verzogen und verstümmelt haben. Gott befreit dich von dem ganzen Gesindel. Sei doch froh. Er sorgt, dass du reifst und dass du immer mündiger wirst, immer flexibler wirst, immer unabhängiger wirst. Er versteht uns. Mein Gott, ich möchte deine Güte rühmen, deine Güte preisen. Er versteht uns, wenn uns niemand mehr versteht. Weißt du, wenn die sagen, guck mal, wie du da zurechtkommst. Gott überlässt uns nicht unserem Schicksal. Und niemand sitzt heute Morgen hier, dem Gott sein Schicksal überlassen würde und sagt, also du bist bei mir abgeschrieben. Du bist bei mir verloren. Er erlöst uns. Wenn wir den Kopf verloren haben, er sagt, ich habe noch den Überblick, ich weiß noch, wo es lang geht. Hör auf meine Stimme, folge mir, es wird schon alles recht werden. Er versteht uns, wenn wir nichts mehr begreifen, alles so rätselhaft erscheint und wir nur noch Fragezeichen in unserem Leben haben. Und ich habe auch mal ein Gebet gehabt und habe so viele Fragen gehabt an den lieben Gott. Manchmal sage ich, lieber Gott, wenn ich mal bei dir im Himmel bin, da werde ich die und die Frage stellen. Ich habe schon so einen Zettel aufgeschrieben, alles, was ich Gott fragen werde, wenn ich im Himmel bin, mal bei ihm bin. Und habe ich lauter Fragezeichen gehabt. Und dann habe ich gesagt, Herr, also die Fragezeichen werden jeden Tag mehr bei mir. Und dann bete ich so und bin mit Gott verbunden im Gebet. Und plötzlich sagt der Herr, und da zeigt mir der Herr etwas in einer Vision, zieh an diesen Fragezeichen und mach die Fragezeichen zu Ausrufezeichen. Da habe ich gedacht, ja, guck mal an, auf das bin ich nicht drauf gekommen. Meine Fragezeichen zu Ausrufezeichen zu machen. So spricht der Herr, so ist es. Nicht nur, warum? Du sagst es, was es ist. Mach deine Fragezeichen zu Ausrufezeichen. Weißt du, vieles kannst du nicht erklären, vieles ist unfassbar. Weißt du, vieles ist rätselhaft. Aber Gott hält zu uns, auch wenn alles gegen uns spricht, er sagt, ich bin für dich. Du wirst überrascht sein, was passiert, wenn Gott anfängt, mit dir zu handeln, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er ist ein Gott, der uns grundlos liebt. Hör zu, grundlos, das Wort grundlos. Guck in deinem Wörterbuch, was das heißt, grundlos. Ohne Ursache. Gott liebt dich ohne Ursache, ohne dass du das Gesetz gehalten hättest, ohne dass du 10-mal Vater unser gebetet hättest, ohne dass du in die Gemeinde gekommen wärst, ohne dass du die Bibel durchgelesen hättest. Gott liebt dich ohne irgendeinen Grund. Du bist nicht irgendwie, hast kein blaues Blut in deiner Ader, heißt nicht von. Weißt du, er liebt dich ohne Grund. Und du bringst kein Geld, weißt du, und kannst nichts bezahlen, bist ein armer Schlucker. Weißt du, Gott liebt dich ohne Geld, ohne Kapital, ohne Gaben, ohne Talente, nur mit Sünden bepackt. Er liebt dich grundlos. Und du musst überlegen, Gott ist für dich ohne Grund. Er liebt dich einfach, nur er mag dich. Du bist aus dem Staub dieser Erde genommen, er liebt dich. Selbst wenn dir alles so unlogisch erscheint und alles so gegen dich spricht und die Leute sagen, was will der oder was will die da? Nein, Gott will alles von dir. Komplett. Unser Gott ist ein unbegrenzter Gott, ihr lieben Geschwister. Er hält sich nicht an menschliche Satzungen, Regeln und Gesetze und Dogmen. Er ist der unbekannte Gott, was die meisten Menschen gar nicht kennen. Es sei denn, sie sind etwas näher an Gott rangekommen und sehen Gott, wie Gott wirklich ist. Da muss dieser Schleier, der Vorhang mal weg. Da muss es schon ein bisschen Salbung haben, ein bisschen Heiligen Geist haben. Dann wirst du deinen Gott begreifen, wie er wirklich ist. Und das, was du von der Kirche und Religion bisher von Gott gehört hast, das ist alles nur Stroh. Wenn du Gott mal näher gekommen bist, denkst, das habe ich nicht gewusst, dass Gott mich grundlos liebt, grundlos versteht, grundlos für mich streitet, ohne Grund mich segnet. Gott liebt uns, wenn uns niemand mehr liebt. Wenn wir gehasst werden, wenn wir verabscheut werden, wenn wir abgewiesen werden oder wie Aussätzige behandelt. Gott liebt uns und Jesus ist, und das hat er bewiesen, dass er das tut. Er ist zu den Aussätzigen gegangen, wo niemand mehr hinging. Er hat sich um Leute gekümmert, die betrübt und traurig waren und die bedrückt waren. Er hat sich um die Leute gekümmert. Das ist unser Herr Jesus. Das ist die Arbeit, die Gott heute noch tut. Er gibt denen Sicherheit, die ungewiss sind, unentschieden, unentschlossen sind, die schwach sind, die nicht weiter können und nicht wissen, was der nächste Schritt sein wird. Er legt ein Wort für dich ein. Und plötzlich werden die Leute, die dir feindlich gesonnen waren, die dich nicht mochten, plötzlich sagen, kommen Sie her, ich habe was für Sie. Leute, die von denen du nur Schlechtes gedacht hast, die nur dir Schlechtes angetan haben, plötzlich werden es da deine besten Freunde, weil Gott denen ins Herz gibt. Weil Gott die Herzen lenkt wie Wasserbächen. Ich preise die Güte Gottes und ich bin so vom Herrn ergriffen, als ich so drüber nachdachte, über all das, was Gott alles für mich tut, aber auch für dich. Gott hat keine Stiefkinder. Wir sind alles seine Kinder, seine Söhne und Töchter. Gott kämpft und arbeitet für uns. Tagtäglich, er arbeitet für uns. Er verlässt die Seine nicht, lässt niemand hängen. Wir haben einen guten Gott, aber den musst du entdecken zuerst einmal. Die Güte Gottes muss man herausfinden, draufkommen. Er glaubt an uns, selbst wenn keiner an uns glaubt. Also ich werde nie vergessen. Und das hat, weißt du, als junger Bursche, war sehr komisch als Christ, war ein komischer Christ. Als ich in der Gemeinde war, meine Koteletts, die gingen bis da runter. Also ich weiß gar nicht, wie blöd ich ausgesehen habe. Dann kam ich mit Manschetten, die hingen so runter mit so Glöckchen. Also so ein komischer Mensch war ich. Und dann bin ich natürlich getauft, ich bin Christ. Und so eine breite Krawatte, bunte Krawatte, das war die Elvis-Zeit. So kam ich in die Gemeinde. Und dann sehe ich da und unterhalten sich. Und ich gehe gerade vorbei, da ist ein paar Älteste, so Gemeindeälteste, Diakone, was das alles waren. Und dann sagen sie, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Der Satz ist hängen geblieben bei mir. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Aber ich danke Gott, dass er genug Malz und genug Hopfen hat. Oder meine Freunde, als ich erzählt habe meinen Freunden, ich bin Christ geworden, dann sagte, das ist alles Strohfeuer. Aber ich danke Gott, dass der liebe Gott schon seit 40 Jahren mit Stroh heizt bei mir. Weißt du, Gott hat genug Stroh. Und das Stroh muss zuerst verheizt werden, bis wir zum Korn kommen. Zum wahren Getreide, zum wahren Leben kommen. So, Gott gibt uns nicht auf. Und was ich sage, das weiß ich aus eigener Erfahrung, Gott ist mit uns. Ist Gott mit uns, für uns, bei uns. So, er ist für uns und er setzt sich für uns ein. Er war bei den drei Jünglingen im Ofen. Er wandelte unter ihnen. Er beschützte sie und so weiter. Er war beim Daniel in der Löwengrube. Gott ist für uns. Wenn du Gott treu dienst, ist er immer für dich. Arbeitet für dich. Dann hält er den Löwen Rachen zu. Dann schickt er ein paar Engel runter. Die machen das. Oder hier im Feuerofen, da wird das Feuer ausgelöscht. Oder die verbrennen nicht. Für Gott gibt es keine aussichtslose Fälle. Kannst du da Amen sagen? Bist du begeistert? Für mein Fall ist gar nicht so aussichtslos. Bei Gott gibt es keine aussichtslose Fälle. Er kennt keine Hindernisse. Er ist nie in Verlegenheit. Und Gott hat mir ein Stichwort gegeben. Unsere Verlegenheiten sind seine Gelegenheiten. Wenn ich nicht mehr weiter kann, er kann's. Weißt du, für ihn gibt es keine harten Nüsse. Für ihn ist kein Fall undurchführbar. Weißt du, er konnte Israel aus Ägypten rausführen. Er konnte sie reinführen. Er konnte ihnen Platz machen. Gott kann alles. Weißt du, was für mich Gott ist? Ich gebe Gott jetzt einen Spitznamen. Gott, verzeih mir. Lieber Gott, du bist ein Alleskönner. Du bist ein Alleskönner. Weißt du, mein Gott ist ein Alleskönner. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Lerne die Allmacht Gottes kennenlernen, seine Fülle, sein Reichtum. Lerne, er kann alles. Wenn du das begriffen hast, Gott kann alles, dann wirst du mit jedem Problem zu Gott gehen. Und zwar zuerst, bevor du woanders hingehst. Meine Botschaft hier heute Morgen, lerne auf die Kosten Gottes zu leben oder lerne aus der Gnade Gottes zu leben, lerne aus der Kunst Gottes zu leben. Gott will für dich arbeiten, er will sich offenbaren. Manchmal merkst du nicht, dass Gott für dich arbeitet, aber er hat schon Überstunden für dich gemacht. Das merkst du, du hast noch gar nicht gemerkt, dass er was getan hat. Gott will, dass du sein Werkzeug bist. Gott möchte dein Partner sein, der unsichtbare Partner, der dich auf Schritt und Tritt begleitet. Und es ist immer gut, dass du so einen unsichtbaren Partner bei dir hast. Das ist der liebe Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. In der Bibel heißt es, rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Weißt du, Gott arbeitet. Und die Frage ist, Gott arbeitet, wann arbeitet er, wie arbeitet er, wo arbeitet er, womit arbeitet er? Gott arbeitet am liebsten mit Notsituationen. Schon gemerkt? Ist dir schon aufgefallen? Gott ist zuständig immer für deine Notsituation. was es auch immer ist, für die Notsituation. Er handelt nicht vorher. Vorher ist noch keine Not. Erst wenn die Luft aus den Reifen ausgegangen ist. Erst wenn du pleite bist. Erst wenn du am Ende bist. Weißt du, manche haben noch viel zu viel auf dem Konto. Manche haben noch so viel unterm Bett versteckt, wie jener Bursche. Verkaufe zuerst mal alles, was du hast. Und dann komm, folge mir nach und dich, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Das Übernatürliche greift erst, wenn das Natürliche erledigt ist. Verbraucht, verbraten. Weißt du, eigentlich solltest du richtig leben. Du solltest anfangen zu leben. Das Natürliche nimm in vollen Zügen und gebrauche alles. Weißt du, zuerst plündere dein Konto, was du alles hast, und dann, wenn du nichts mehr hast, gehst du zum Sozialamt. Und dann kriegst du was. Vorher kriegst du nichts. Vorher sagen sie, sie haben viel zu viel auf dem Konto. Und die geben dir nicht einmal einen Heller. So, zuerst mal das Natürliche verbrauchen. Und erst dann kommt der Überfluss, wenn der Mangel angetreten ist. Wenn Mangel da gewesen ist, kommt der Überfluss. Aber weißt du, du hast noch immer was in deinem Kühlschrank, du hast noch immer was im Keller, du hast noch etwas auf der Bühne und so weiter. Auf dem Dachboden, das ist Deutsch. So, sie kommt erst, wenn du in der Niederlage bist, wenn der Niederlage angetreten ist. Gesundheit kommt, wenn die Krankheit da gewesen ist. Verstehst du? Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Kranken. Immer die Notsituation. Gott greift immer in der Notsituation und handelt dort. Die Freudigkeit kommt, wenn die Traurigkeit dich überfallen hat. Also sagst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, Gott. Aber wirklich überfallen, nicht dass du vorgetäuscht. Manche leben nur vorgetäuscht. Die verstellen ihr Gesicht, ihr Gehabe, ihr Gebärde. Weißt du, und die denken, Gott wird helfen. Wenn ich, lieber Gott, ich bin so schwach. Aber die sind immer noch so trotzig und so bockig und so stur. Weißt du, Gott kennt, ob es Theater ist, ob es Wirklichkeit ist. Wir können Gott nichts vormachen. Gott guckt hinter der Maske, was für einer dort dahinter steckt. Weißt du, wir sollten Gott nichts vormachen. Die Kraft Gottes kommt, wenn die Schwäche da ist. Wenn du wirklich schwach bist. Wenn du wirklich arm bist. Wenn du wirklich krank bist. Viele Kranke sind gar nicht krank. Tut mir leid, Gott segne die Kranken. Viele sind nicht krank. Viele spielen nur krank, weil es so schön ist, betätschelt zu werden, besorgt werden und bemitleidet zu werden, bedauert zu werden. Ach, der Arme. Ach, die Arme. Und so weiter. Aber erst wenn du wirklich krank bist, dann hilft dir Gott. Es muss die Not kommen. Kein Arzt kann mir helfen, keine Spritze kann mir helfen, keine Tablette kann mir helfen, kein Psychologe kann dir helfen. Niemand kann dir helfen. Dann bist du reif für den Himmel. Bist reif für Gott. Dann kann er das Problem lösen. Gott hilft erst dann zu einem anderen Leben, wenn alles andere versagt. Und wenn die Klageweiber vertrieben sind. Die Klageweiber. Das ist das große Problem. Zuerst müssen die ganzen Klageweiber ausgerottet werden. Zuerst müssen die in die Wüste geschickt werden. Dann kann Gott was tun, die ganzen Klageweiber. Weißt du, dann kommt das Wohlsein. Wenn du sagst, oh Gott, ich habe nur noch dich, Heiland. Was soll ich machen? Ich habe nur noch dich. Und ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ich solche Situationen hatte, wo ich nur noch Gott hatte, hat er mir geholfen. Wo ich noch irgendetwas hatte, hat er mir nicht geholfen. Dann sagte er, mach du das. Und das war meine persönliche Erfahrung. Immer, wenn ich am Ende war, wenn ich nicht mehr weiter wusste, wenn mir nichts mehr einfiel, wenn ich sagte, Herr, ich bin so ehrlich, kann nur noch sterben. Und das ist nicht mal umsonst. Und dann habe ich gemerkt, jetzt greift Gott ein. Gott hilft, wenn du alles verbraucht hast, was du hattest, wenn du keine Mittel mehr hast, dann nichts mehr, was du investieren könntest, was du gebrauchen könntest, was du noch einsetzen könntest, dann kannst du sagen, hier bin ich, Herr, ich bin nur noch ein Gefäß, fülle mich. Gebrauche mich. Gott hilft erst dann, wenn du alles von deinem Konto runtergenommen hast und den Armen gegeben hast. Verstehst du, das ist natürlich das Kunststück. Der reiche Jüngling, verkaufe alles, was du hast und verteilst den Armen. Nicht der Gemeinde, den Armen sollst du geben, die nichts haben. Du musst zuerst einmal deinen Part getan haben und dann kriegst du seinen Teil. Erst musst du dich geplündert haben, den alten Menschen gekreuzigt haben. Der muss am Kreuz hängen und krepieren. Und dann kannst du anfangen zu leben. Gott will sich in deinem Leben investieren. Aber solange du noch was hast, sagt er, nee, danke, mache ich nicht mit. Solange du noch was kannst, solange du noch jemand hast, du musst zuerst mal dein Eigenkapital einsetzen. Aber wenn du sagst, Herr, ich habe nichts mehr, ich habe alles bei den Schweinen und bei dem Hurer und bei den Ehebrechern und bei den Säufern, alles verprasst. Und dann kommst du nach Hause und weißt du, wovon der Junge lebte? Von dem, was der Vater hatte. Vom Bruder hat er nichts gekriegt. Der Bruder war geizig. Von deinen Geschwistern wirst du nichts kriegen. Warte nicht, dass dir deine Geschwister dir helfen, Brüder und Schwestern. Ich möchte euch Mut machen, passt auf eure Geschwister auf. Weißt du, der Bruder, ja, hättest du mehr Gott vertraut, hättest du mehr auf den Konten zurückgelegt, jeden Monat 10 Euro gespart. Oder hättest du das gemacht und hättest du das gemacht. Weißt du, die kommen mit lauter Kommentare. Aber der Vater, der Junge steht da und denkt, weiß nicht, was mit ihm geschieht. Und der Vater sagt, ja, das hättest du auch gehabt. Denn er lebt jetzt von dem, was ich habe. Und du musst lernen, von dem zu leben, was der liebe Gott hat. Und liebe Gott hat Leben, er hat Kraft, er hat Fülle, er hat Frieden, er hat Freude, er hat alles. Und du musst lernen, der Bruder hat nichts. Der lebt ja auch nur vom Vater. Aber der bildet sich was ein. Und wir müssen aufhören, auf eingebildete Leute zu schauen. Auf stolze Leute, arrogante Leute. Ich lebe nur noch, was der Vater hat. Und wenn du das anfängst, so zu leben, was der Vater hat, dann ist dir vollkommen egal, was die Brüder und Schwestern haben. Dann bist du reich in Gott. Aber das am nächsten Sonntag. Werde reich in Gott. So, Gott will, dass du offen für ihn bist, dass er sich in deinem Leben beteiligen kann. Lass Gott für dich arbeiten. Das ist mein Thema. Er ermutigt dich, wenn dich andere entmutigen. Das ist das immer, ich weiß nicht, ob du das schon beobachtet hast. Die anderen hauen links und rechts dir über die Ohren, dass der Kopf brummt und sagst, liebe Zeit. Die tun das nicht natürlich mit der Hand, das tun sie mit Worte. Und Worte sind schlimmer als Ohrfeigen. Gemeiner als Ohrfeigen. So und so weiter. Aber du wirst entmutigt von den Leuten, von dem ganzen Gesindel. Aber Gott ermutigt dich und sagt, mein Kind, ich will dich rechtfertigen. Ich bin für dich und ich werde mit dir Geschichte machen. Heute Morgen, ich habe gestern über einen Adler gesprochen, aber heute Morgen hat ein Bruder aus irgendwo, weiß ich nicht, wo er her ist, hat mir so Bilder geschickt über Adler, ganzen Schwung, also war so begeistert über die Predigt gestern Abend. Und dann schickte er mir so einen Bericht, er erzählt von einem Bauer, 1870 irgendwo, kommt ein Missionar nach Afrika irgendwo und dann zeigt er dem Bauer seinen großen Vogel, was er im Stall hat, im Hühnerstall hat. Dieser Vogel legt solche große Eier, sagt er. Und so weiter. Und der Bauer sagt, ich möchte den Vogel sehen, wie der aussieht. Und dann kommt er rein und sagt, das ist ja ein Adler. Der hat hier im Hühnerstall nichts zu suchen. Ich mache die Geschichte kurz jetzt ein bisschen. Der hat hier nichts zu suchen im Stall und so weiter. Das ist ja ein Adler und kein Huhn. Nein, sagt er, ich habe ihn zum Huhn gemacht. Er ist jetzt mein Huhn und legt so große Eier. Und so weiter. Und der Missionar sagt, nein, das ist ein Adler, der gehört in den Himmel. Er ist für den Himmel gemacht und nicht für den Hühnerstall. Und dann sagt er, das glaube ich nicht. Und dann nimmt er dann und sagt, ich werde den beweisen, dass er für den Himmel gemacht ist und nicht für den Hühnerstall. Und nimmt den Adler mit und dann gehen sie beide aus dem Dorf raus in die freie Natur und so weiter. Und dann hält der Bauer oder der Missionar, ist einer von den beiden, weiß ich nicht mehr genau, hält er so einen Arm, lässt den großen Adlerhuhn so auf seinen Arm stehen und hält hoch und er breitet die Flügel aus und macht ein paar Schwingen und fliegt weg. Du hast meinen Adlerhuhn weggejagt. Wo kriege ich die großen Eier her? Aber das ist der Teufel. Der Teufel ist so Adlerhälter, die Adler als Hühner halten. Du musst dich aufschwingen und Gott sorgt für deine Freiheit, da wo du hingehörst. Und er bringt dich in die Freiheit und du musst raus vors Dorf. Weißt du, im Dorf wirst du immer noch ein Gefangener sein. Immer das große Huhn da. Weißt du, und alle bestaunen und bewundern diesen großen Adlerhuhn oder Hühneradler. Ja, die bewundern. Und er fühlt sich wohl in dem Stall, aber der entdeckt seine wahre Natur. Du entdeckst deine wahre Natur, wenn du dich Gott übergibst, deine Flügel ausbreitest und anfängst zu beten, deine Hände zum Himmel emporhebst. Der Teufel hat es fertiggebracht, dich zu einem Huhn zu machen, der nur gackert und Würmer sucht. Die Zeit ist vorbei, Geschwister, dass wir Würmer suchen. Wir sollen uns aufschwingen. Und die auf den Herrn warten, habe ich gestern gehabt, das Thema, die kriegen neue Kraft, sie fahren auf wie Adler. Und ich habe gestern noch so viel über Adler gehabt. Weißt du, mein Herz war so voll, so wie heute mein Herz von Jesus voll ist. Da ist so viel steckt in dieser Botschaft vom Adler. Entdecke die wahre Natur, was in dir wirklich ist und lass dich nicht vom Teufel zu was halten, was du gar nicht bist. Weißt du, der Teufel entwertet dein Leben. Ja, du bist krank, du Armer. Nein, der Schwache spreche, ich bin stark. Der Arme spreche, ich bin reich in Gott. Selbst wenn du Federn lassen musst. Aber du bist reich in Gott. Weißt du, du sollst nicht immer wie ein Huhn dich benehmen. Nein, du sollst dich befreien lassen. Und das ist, was Gott macht. Er befreit uns von unseren falschen Meinungen, Vermutungen, Vorurteilen. Das ist, was der liebe Gott macht. Ach, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Das sind doch die Menschen. Die denken nun so komisch. Wenn die anderen dich links liegen lassen, Gott sagt, ich bin für dich, ich nehme dich an, ich führe dich, ich leite dich, ich bringe dich dorthin, wo du hingehörst. Die Leute haben dich schon so rausbuxiert, dass du schon im Abseits stehst. Du hast überhaupt nichts zu tun. Du bist arbeitslos. Warum? Das hat der Teufel fertig gebracht in deinem Leben. Wenn du dir nicht helfen lässt, kann dir nicht geholfen werden. Aber du musst dich fangen lassen, auf den Arm nehmen lassen und dich in die Freiheit bringen lassen. Das ist, was Gott will. Aber es gibt so viele, die fühlen sich im Hühnerstall sauwohl. Ja, krieg mein Futter, wird versorgt, wird beschützt, muss nichts tun und so weiter. Und die kommen nie raus. Weißt du, es ist leicht, ein bequemes Leben zu leben. Aber wenn Gott anfängt, an dir zu arbeiten, dann kommt deine wahre Natur zum Tragen. Du outest dich. Dann zeigt sich, was in dir drin ist. Und ich sage, in jedem von uns ist ein Professor drin, in jedem von uns ist ein Heiler drin, in jedem von uns ist ein Befreier drin, in jedem von uns ist ein Millionär drin. Ja. In jedem von uns ist ein Priester drin, in jedem von uns ist ein König drin. Aber du musst diese Natur entdecken. Wer wirkliche Hilfe braucht, der muss sich zuerst einmal sich helfen lassen. Bereit sein, sich helfen zu lassen. Das ist, wie Gott einem dient. Also lass Gott an dir arbeiten. Weißt du, wärst bereit, an dir zu arbeiten. Aber hier nicht, da musst du. Herr, da tust, hier habe ich große Schmerzen. Weißt du, wir müssen uns Gott überlassen, wie er uns bedient. Wir müssen Gott überlassen, was mit unserem Leben geschieht. Lass Gott an dir arbeiten. Wir müssen Gott die Erlaubnis geben. Weißt du, normalerweise, wenn du operiert wirst, dann musst du etwas unterschreiben. Selbst wenn du stirbst. Also du musst bereit sein. Du musst bereit sein, auch wenn das nicht klappt. Natürlich, die meisten sterben nicht. Und der Arzt wird auch dafür sorgen, dass du nicht stirbst. Aber du musst also bereit sein, alles auf eine Karte zu setzen. Sonst würde er dich nicht behandeln. Er sagt, dieses Risiko möchte ich nicht übernehmen. Weißt du, Gott will dich auf deine Beine, richtige Beine stellen. Aber er sagt, steh auf jetzt. Und stell dich und schüttel dich mal durch und sag, steh auf. Sei stark. Sei unerschütterlich. Er will dich mündig machen. Und er sagt, mach mal deinen Mund auf. Sag was. Er sagt, aber Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weißt du, mir geht's auch manchmal so. Ich stehe vorne und weiß nicht, was ich sagen soll. Geht's euch auch so? Weißt du, du musst was für Gott sagen. Menschlich kann ich viel erzählen. Aber wenn du was Göttliches sagen willst, stehst vorne. Aber wenn du den Mund aufmachst, tu deinen Mund weit auf, steht in der Bibel. Bei Jesus heißt es so komisch. Weißt du, als ich das erste Mal die Bibel gelesen habe, habe ich gesagt, die Leute sind blöde Leute, die die Bibel geschrieben haben. Entschuldigung, aber so habe ich gedacht. Die haben keine Ahnung. Da heißt es, und er tat den Mund auf und sprach. Habe ich gedacht, ist es möglich, mit verschlossenem Mund zu reden? Das war mein erster Gedanke. Kann man mit verschlossenem Mund sprechen, so, oder wenn man den Mund nicht aufmacht? Also, aber später, wo ich Christ wurde, der Herr muss uns das Ohr und die Augen öffnen und den Mund öffnen, damit wir reden können. Und er tat seinen Mund auf. Jesus sprach nur, wenn der Heilige Geist ihm den Mund aufmachte. Er konnte von selber, obwohl er Jesus war, nicht sprechen. Der Herr tat ihm den Mund auf und er tat seinen Mund auf und sprach. Du brauchst also einen geöffneten Mund, nicht nur geöffnete Ohren und nicht nur geöffnete Augen, auch einen geöffneten Mund. Das macht der Herr. Ein geöffnetes Herz, eine geöffnete Hand. Du kannst nichts geben, wenn der Herr dir nicht deine Hand öffnet. Du sitzt auf dein Geld und brütest. Aber wenn du eine geöffnete Hand hast, dann bist du freigebig. Dann bist du freudig, dann gibst du gerne von Herzen. Wer wirklich also Hilfe braucht, der muss zuerst einmal seinen Hühnerstall zu Hause lassen. Im Dorf. Und muss weitergehen. Lass Gott an dir arbeiten. Und er wird dich stark machen. Er wird dein Herz festmachen. Gott ist das, was unser Herzen festmacht. Wisse zuerst einmal, wozu du geschaffen bist. Lass dir von Gott zeigen. Weißt du, du erkennst dich selber nicht, es sei denn, Gott hält dir den Spiegel vor. Ist schon auch eine Arbeit, was Gott macht. Er zeigt dir. Ach, das bist du, Johannes. Wir denken, wir sind gut, perfekt und edel und reinrassig. Und dann merken wir, dass wir gar nicht so sind. Der Heilige Geist möchte Übereinstimmung in deinem Leben bringen mit dem Plan Gottes. Der Heilige Geist will, dass du dich von bestimmten Sachen löst. Und er zeigt dir, von dem musst du heute loswerden. Und Gott sei Dank, ich bin so froh, dass der Heiland mich nicht auf einmal von allem gelöst hat. Bin wahrscheinlich heute auch noch nicht von allem los. Und bitte, jetzt könnt ihr mich steinigen und kreuzigen. Aber ich bin, weißt du, der Herr erlöst Stück für Stück. Stück für Stück. Vom negativen Denken erlöst er dann einen. Vom Pessimismus erlöst einen. Von, dass man alles, weißt du, der Teufel hat uns die Augen geöffnet. Und das ist das Schlimme, wenn der Teufel einem die Augen öffnet. Dann siehst du nur noch, bei der Eva war es. Und ihre Augen wurden aufgetan. Aber vom Teufel, nicht von Gott. Und sie sahen nur, dann sahen sie nur noch Probleme. Dann sahen sie nur Schwierigkeiten. Dann sahen sie nur Ärger. Sahen sie nur Stress. Wenn der Teufel dir die Augen öffnet, dann kriegst du sie nicht mehr zu. Dann siehst du immer, wenn es nachher Schwierigkeiten kommen, siehst du nur noch Schwierigkeiten. Aber wenn der Herr dir die Augen geöffnet hat und wenn etwas kommt, was nicht passt, machst du die Augen zu und vertraust ihm. Das ist, wenn Gott einem die Augen geöffnet hat. Und Gott muss uns wieder die Augenlider schließen lassen, dass wir das in der Lage sind. Nicht nur, dass wir die Probleme sehen. Die Deutschen sind Spezialisten in Probleme erfinden und finden. Und sie finden irgendwo etwas zu meckern. Gott möge den Deutschen vergeben und ihnen helfen, dass sie wieder vernünftig werden und nicht nur Probleme überall sehen. Der Heilige Geist ist es, der dir eine neue, höhere Sicht gibt. Weißt du, das Schöne beim Adler, das ist noch was beim Adler, was ich gestern nicht gesagt habe. Der Adler, der sieht am weitesten, wenn seine Augen tränen. Eine ganz gewaltige Botschaft da drin. Weißt du, wenn der Adler weint, wenn der weint und so weiter, das hat mit Buße was zu tun und Zerbrochenheit und so weiter. Wenn der Adler Tränen hat, dann sieht er am allerweitesten nicht nur 5 Kilometer, dass er seine Beute orten kann, genau, auf Nummer sicher, sondern er sieht noch viel weiter, wenn die Augen tränen. Wenn du weinst, wenn du traurig bist, wenn du zerbrochen bist, handelt Gott. Dann siehst du noch weiter, bis ans Ende der Welt. Dann siehst du viel weiter, das Auge tränt dann. Hast du schon tränende Augen? Weißt du, die Augen werden geklärt. Die meisten Leute haben keine geklärten Augen. Ihre Augen sind trocken. Sie werden nicht genässt. Die brennen ständig. Ich meine nicht nur körperlich, auch geistlich möchte ich das deuten. Weißt du, Petrus konnte zum Lahmen hingehen an der Tempeltür und sagte, schau uns an. Und Petrus war einer, der bitterlich geweint hatte, der über sich selbst zerbrochen war. Das ist, wie Gott an einem arbeitet. Der ist zerbrochen worden. Und dann sagt er, schau mich an, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch nur aus Fleisch und Blut. Ich bin auch durch Tiefen gegangen. Ich habe auch solche schrecklichen Sachen gemacht. Schau mich an. Und er schaut an, die Augen waren klar. Ist das Auge klar, ist der ganze Mensch klar, steht in der Bibel. Die meisten Leute sind nicht klar in dem Auge. Weißt du, viele Leute können dir nicht in die Augen gucken. Viele können nicht, und dann weißt du, wenn dir einer nicht in die Augen gucken kann, guck weg und geh weg. Das ist das Beste, was du tun kannst. Wenn dir einer nicht in die Augen gucken kann, dreh dich um und geh weg. Mit solchen Leuten hab nichts zu schaffen. Das sind falsche. Auch wenn die noch so fromm stehen und eine fromme Maske aufsetzen und ein frommes Gesicht aufsetzen, wenn die dir nicht in die Augen gucken können, sind es Verbrecher. Vielleicht heute jetzt gerade nicht und nicht im Augenblick, aber in 3 Wochen, 3 Jahre oder 30 Jahre. Irgendwann. Wenn die dir nicht in die Augen gucken können. Petrus sagt, schau uns an. Schau mich an, sagt er und stellt den Mann auf die Beine. Menschen, die selbst durch Tiefen gegangen sind, können andere auf die Beine bringen, können anderen helfen, aber selber, die das noch nicht erlebt haben, die denken, Reich Gottes ist Schlaraffenland. Gott will für dich arbeiten. Was kann er für dich tun? Er kann unheimlich viel tun. Fang an. Weißt du, er will, dass du auf Vollendung zugehst, auf Seligkeit zugehst. Du wirst von Tag zu Tag erneuert. Ständig ist der liebe Gott am Reparieren. Ich habe einen Freund gehabt in Süddeutschland, der hat ein Auto und an seinem Auto war er, obwohl das Auto nagelneu war, der war ständig mit seinem Auto beschäftigt. Da kommt wieder das neue Auspuff ran und da kommt noch eine Zierleiste ran, da kommt wieder eine Blende ran, da kommt das ran. Der war ständig am Erneuern. Ich habe gesagt, du hast doch das Auto, du hast Haufen Geld ausgegeben für dieses Auto. Nein, ich muss das Auto jeden Tag erneuern. Und weißt du, wir sind auch neue Schöpfungen, neue Kreatur. Aber wir müssen auch jeden Tag vom lieben Gott erneuert werden. Als Erlöste geht unser Leben in eine andere Richtung. Wir leben eine andere Art. Im natürlichen Leben geht es eigentlich vieles runter. Aber im geistlichen Leben geht es aufwärts und aufwärts. Die auf den Herrn harren, die suchen nicht mehr Würmer. Die erheben ihr Haupt und schauen auf ihre Erlösung. Psalm 30, Vers 12, da heißt es, du hast mich gegürtet mit Freude. Das ist, was Gott macht. Gott gürte dich. In der Bibel heißt es einmal zu Petrus, wenn du einmal alt wirst. Ich möchte was zu den Alten sagen, die so ab 12 aufwärts. Wenn du einmal alt wirst, also gilt auf 120 natürlich auch. Wenn du einmal alt wirst, ein anderer wird dich gürten. So ein Larifari-Satz, eigentlich nichts Besonderes. Aber da steckt eine gewaltige Botschaft. Wenn du einmal alt wirst, wird dich ein anderer gürten. Johannes 21, Vers 18. Ein anderer wird dich gürten. Und im Psalm 30, Vers 12 heißt, du gürtest mich mit Freude. Und Sprüche 31, 12, sie gürten ihre Lenden mit Kraft, die da glauben. Und ein anderer wird dich gürten. Weißt du, ein anderer wird dich ausziehen und anziehen. Ein anderer wird dich füttern. Ein anderer wird für dich kämpfen. Das ist, lass Gott für dich arbeiten. Ein anderer. Ein anderer wird dich tragen. Ein anderer wird für dich sorgen. Das ist nicht nur, dass jetzt ein anderer Mensch das macht. Nein, das ist gemünzt auf Gott. Er ist der andere, der dir dann beistehen wird, der dich dann trösten wird. Viele Christen wollen wie Petrus alles selber machen. Und die machen Mist. Da kommen die ganzen Fehltritte und das ganze Unfug, weil sie selber machen wollen. Ich werde für dich sterben, Herr. Und nimmt schon sein Dolch mit. Und ich werde, selbst wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und wer ist als erster, der gelaufen ist? Petrus. Der Petrus war, der stiften ging. So. Ein anderer wird dich gürten. Ein anderer wird für dich streiten. Viele Christen wollen nichts den anderen überlassen. Ist noch eine andere Sache, dass der andere was tut, dass Gott was tut für einen. Die denken, ich kann das, ich kann beten. Aber ich muss euch ehrlich sagen, und jetzt bitte nicht mich schief angucken, schaut mich gerade an. Weißt du, viele Leute denken ja, der mal tut es. Nein, ich kann nicht beten. Für mich kann nur einer beten, der Heilige Geist und der Herr Jesus Christus. Ich weiß gar nicht, was ich richtig beten soll. Ich bete so reihum, denke ich, da gehe ich die Gemeinde durch, da gehe ich die durch. Aber das ist kein richtiges Beten. Richtiges Beten ist, wenn Jesus für mich beim Vater einsteht. Ein anderer wird für mich beten. Ein anderer wird mir die Worte in den Mund legen. Ein anderer wird mich leiten. Petrus, ein anderer wird dich gürten. Deshalb treten viele Christen auf der Stelle, weil da ist niemand da. Und sie haben keine Leitung, sie denken, sie können das alles. Und deshalb so viele Pannen und Pleiten unterwegs. Lass Gott für dich arbeiten. Ein anderer wird dich gürten. Gott will uns als seine Werkzeuge benutzen, um uns zu dienen. Weißt du, so ein Werkzeug freut sich. Mensch, der verwendet mich ständig, der pinselt und schreibt und malt und tut und so weiter. Weißt du, nirgendwo bist du mehr glücklich als in der Hand Gottes, wenn er dich vielfach und vielseitig und vielschichtig gebraucht. Da gebraucht man für das und für das und für das. Für was kann man so einen Kugelschreiber für alles gebrauchen? Wenn ich so angucke, kann es für vieles gebrauchen. Nicht nur zum Schreiben. Ich kann auch Konserven manchmal aufmachen. Dann hau ich es rein. Auch das ist natürlich harte Arbeit. Und vielleicht zerstöre ich dabei eine Sache. Aber Gott will uns für Verschiedenes gebrauchen. Gott benutzt seine Werkzeuge, um dir und mir zu helfen. Ein anderer wird dich gürten. Ich habe gedacht, ja, wie macht der andere was an mir? Weißt du, da schickt der Herr irgendjemand, der mich heiligt. Ich kann selber nicht heiligen. Jemand anders muss mich aus der Grube rausziehen. Jemand anders muss mir einen Tipp geben. Weißt du, dieses Heiligen und wie das alles so passiert. Gott benutzt sein Personal, um dir und mir zu dienen. Seine Boten, seine Diener. Geh zu nach Damaskus in die Stadt, dort wird man dir sagen, da war ein anderer Bruder oder ein Bruder Ananias und der hat ihm alles gesagt. Komm rein, leg die Hände drauf, zack und erfüllt mit dem Heiligen Geist, tauft ihn ins Wasser und Petrus und Paulus fängt an zu dienen. Viele wollen mit den Boten Gottes nichts zu tun haben. Oh, was der da sagt, was fällt dem da ein? Weißt du, Gott will durch andere dich gürten, durch andere dich ans Ziel bringen. Gott will dir was zeigen und lehren. Da kommt der Naeman, will seinen Aussatz loswerden. Und der Aussatz ist ausgeschlossen, Außenseiter und so weiter. Das ist Aussatz und hat Beulen und was weiß ich noch alles. Und der Elia war gerade beim Gebet, hat sich nicht stören lassen. Weißt du, der hat nicht sein Gebet unterbrochen. Der war im Gebet. Und der Gehasse sagt, da draußen ist ein General, der braucht Gebet, der braucht Fürbitte. der ist aussätzig, will rein werden. Ach, sag ihm, der soll sich 7-mal im Jordan taufen. Auf Wiedersehen. Und er betet wieder weiter sein Gebet. Jetzt kommt der Gehasse raus, der: Mein Herr hat dir gesagt, du sollst dich 7-mal im Jordan taufen. Und was macht er? Ach, weißt du, sind unsere Gewässer in Damaskus nicht besser als da, das dreckige Jordan? Und hadert und so weiter. Will gar nicht das tun, was Gott ihm gesagt hat. Ein anderer wird dir sagen, was du zu tun hast. Denk nicht, weißt du, ich weiß schon. Du fragst Gott um Rat. Du willst Gott um Hilfe oder Gottes Hilfe erfahren. Ein anderer kommt. Und der kommt und sagt so ganz nebenbei: Tauf dich 7-mal im Jordan. Aber Herr, wieso denn das? Warum denn sowas? Und er sagt: Das kann ich gar nicht. Jordan ist mir viel zu weit. Ich kann die Flugticket mir nicht kaufen. Tauf dich 7-mal im Jordan. Und dir wird geholfen werden. Es gibt so viele Dinge, wo Gott von uns verlangt. Und das sind meistens verrückte Dinge. Verrückte. Damit du wieder zurechtgerückt wirst. Deshalb verlangt Gott verrückte Dinge von dir. Verkaufe alles, was unterm Bett ist. Also, als der liebe Gott das sagte, das war Katastrophe. Zuerst hat mal nachgucken müssen, was er alles unterm Bett hat. Und er hat fast ein halbes Vermögen unterm Bett gehabt. Du weißt gar nicht, auf was du liegst, Bruder, Schwester. Auf was du liegst. Du denkst ja, alles ist okay. Weißt du, du musst lernen, sich von dem leiten, was Gott sagt. Und dann wirst du Wunder erleben. Dann wirst du Wunder erleben. Oder dann kommt die Witwe, oder Elia kommt zu der Witwe, gerade vorbeigeschickt, zufällig. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Achte auf die Zufälle in deinem Leben, was da alles so passiert. Zufälle. Schicksalsschläge. Nein, vergiss es. Gott arbeitet, kommt er vorbei. Gott will die Witwe versorgen, die betet: Lieber Gott, hilf mir. 18 Monate haben wir schon Hungersnot und jetzt kommen wahrscheinlich noch 18 Monate. Und dann kommt der Prophet vorbei und sagt: Frau, was machst du da? Holz sammeln und wir werden die letzte Mahlzeit essen und so weiter. Und dann sagt der: Gut, Schwester, geh und back dein Brot und einen Kuchen oder was du da machen willst. Bring mir zuerst das Stück. Weißt du, viele haben so viele Ausreden Gott gegenüber. Ja, aber das ist mein letztes Stück Mehl oder mein letzter Pott Mehl, was ich verbrauche und der letzte Tropfen Öl. Aber bring mir zuerst. Gott segne dich, wenn du aufhörst mit deinen ganzen faulen Ausreden. Ich kann nicht. Ich und mein Sohn, wir wollen sterben. Weißt du, du wirst sterben, wenn du Gott nicht die Ehre gibst und wenn du dich da entschuldigst. Gestern haben wir von der Entschuldigung gehabt und von den faulen Ausreden. Es gibt eine ganze Menge davon. Gott weiß, was er von dir verlangen kann, damit er was tun kann. Du hast noch viel zu viel Mehl zu Hause und noch viel zu viel Öl zu Hause im Pott. Verbrauch zuerst mal für Gott das Mehl und das Öl. Und erst wenn du Gott dann gebracht hast, den Propheten gebracht hast, unverschämt natürlich, die Priester und Pfarrer und Prediger, die sind unverschämt natürlich. Bring mir zuerst. Ja, aber von was leben wir? Gott wird dann sorgen, dass du was zum Leben hast. Und Gott hat 18 Monate die arme Frau versorgt und die war bestsituierteste Frau im Ort. Die hatte genug zu essen, 18 Monate lang. Vertraue Gott, dass Gott dich durchbringt. Viele wehren und sträuben sich, wenn Gott arbeiten möchte und sagen: Nein, Herr, so nicht. Mach Gott keine Vorschriften. Gott sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Viele sind so bockig und stur und verstockt wie einst der Pharao. Weißt du, die werden für 5 Minuten wieder weichgeklopft. Und dann sind sie bereit: Herr, was soll ich tun? Ja, mach das, ich mach das. Aber dann überlegt er sich wieder anders. Und das ist das Schlimme. Viele Christen sind bereit. Bei der ersten Plage sind sie bereit, das zu tun. Aber dann, nein, das ist Unsinn. Alles Einbildung, alles eingeredet, alles einsuggeriert. Dann kommt die nächste Plage. Bei der zweiten Plage das Gleiche. Da wird wieder weichgeklopft und gibt nach und sagt: Ja, geht, geht, geht. Und nach ein paar Minuten überlegt er sich wieder anders. Und das ist ein verrücktes Christentum. Bis zur 10. Plage. Deshalb überlässt Gott uns manchmal unserem eigenen Schicksal. Und deshalb machen wir so viele Fehler. Die nächste Plage kommt und die nächste Plage kommt, bis wir absolut sagen: Herr, mach, was du willst. Das ist jetzt nicht mehr mein Geschäft. Und du leidest deshalb Mangel. Der andere will dich für dich bezahlen. Du lässt dich nicht bezahlen. Nur als Beispiel. Der andere will für dich sorgen, aber du willst: Nein, ich lasse mich nicht versorgen. Du musst vorstellen, letztendlich, nicht nur die arme Witwe musste ihre Lektion lernen, Auch der Prophet musste eine Lektion lernen, denn der war auch noch nicht zerbrochen. Der denkt am Bach Krit, habe ich schon so viel Bibelstudium und so viel Theologie und so viel Offenbarung und so viel Salbung erlebt. Der war nicht zerbrochen. Und dann sagt der Herr, und geh und verbirg dich bei einer Witwe. Und wisst ihr, für einen jüdischen Menschen damals war ein Verbrechen, sich von einer Witwe, einer armen Frau, sich versorgen zu lassen. Das ist ein Skandal. Und das muss der Prophet über sich ergehen lassen, in Skandal zu leben, anstatt er sollte die Witwe versorgen. Er, als Prophet und Diener Gottes. Aber jetzt lässt er sich von der armen Witwe noch so einen Jungen zu versorgen und großzuziehen hat, lässt er sich versorgen. Weißt du, wir müssen lernen, mit Widersprüchen zu leben. Wenn Gott arbeitet, müssen wir lernen, mit Widersprüchen zu leben und genau das Gegenteil tun von dem, was vielleicht in ist, was normal ist. Und zu einer Witwe zu gehen, liebe Zeit, so ein Skandal. Wenn das jemand erfährt, ich wohne bei einer Witwe, weißt du, da gibt es nachher Gerüchte und da gibt es böse Worte und böse Zungen. Weißt du, du musst lernen, wenn du mit Gott lebst, dir muss vollkommen egal sein, was die Leute reden und denken, schreiben, sagen, machen und tun. Lass Gott für dich arbeiten. Und weißt du, ich habe eines festgestellt, seitdem ich das getan habe in meinem Leben ganz bewusst, dann lebt sich leicht, spielend und bequem. Wenn Gott für einen sorgen darf und kann und Gott für einen arbeiten, wenn der andere dich gürten darf, der andere den Gürtel spannt, der andere dich ausrüstet, der andere dich führt, der andere für dich redet, der andere das macht, der andere dich ermutigt, der andere, das ist der Herr, aber der Herr benutzt immer Menschen. Er benutzt immer Menschen. Und Menschen, von denen du gar nicht mal erwartest, dass die dich ermutigen und dir dienen. Wenn der andere in deinem Leben wirken darf und kann, dann kannst du, und jetzt, ich sag dir ein Geheimnis, wenn Gott für dich arbeitet, wenn der andere für dich arbeitet, kannst du dich auf deine Lebensaufgabe konzentrieren. Kannst auf deine Berufung dich konzentrieren, auf deine Hobbys. Kannst dich entspannen, so nach hinten lehnen und sagen, oh, das macht der andere. Das macht der Herr. Weißt du, du hast ja deinen Teil getan. Kannst in Urlaub fahren. Dann könntest du auf das Wesentliche in deinem Leben konzentrieren, worauf es wirklich ankommt, auf die Hauptsache, wozu du berufen bist. Wenn der andere für dich arbeitet und du das anvertraut hast, alles übergeben hast, er wird alles gut machen. Er wird deinen Mangel dann mit seinem Reichtum ausfüllen. Plötzlich passieren Wunder. Kinder Gottes müssen lernen, immer mehr sich dem anderen, das ist der Herr, der Heilige Geist, aber der Heilige Geist hat keine Arme, keine Füße, keine Hände, gar nichts. Der Heilige Geist ist unbeholfen. Also kann nichts. Er benutzt immer Menschen. Er benutzt immer Menschen, die zu einem reden, einem dienen, einen festhalten. Benutzt immer Menschen. Also was anderes, wenn du die Hilfe des Heiligen Geistes irgendwie anders erwartest, wirst du noch 1000 Jahre warten müssen. Kinder Gottes, sie lassen sich von Gott halten, von Gott bedienen. Und so lebst du dann ein anderes Leben. Und dann kannst du erst richtig für die anderen leben, weil der andere dir gedient hat. Dann dienst du wieder dem anderen weiter, durch die Liebe Gottes. Kümmere dich also nicht so sehr, was die Bettler sagen, die Armen sagen und die Theologen sagen und die Professoren sagen mit ihrer Meinung über Gott. Lass den anderen an dir arbeiten. Lass Gott an dir arbeiten. Leb ein ausgetauschtes Leben. Ehe der Herr stößt die Mächtigen vom Thron. Das, was du nicht kannst, das macht der liebe Gott. Und weißt du, wie der liebe Gott arbeitet? Durch die Geringen, durch die Unscheinbaren, durch die Kleinen, durch die Einfachen. Erwarte nicht, dass da ein Bischof vorgefahren kommt und sagt, so mein liebes Kind, ich segne dich. Dich kann unter Umständen Bruder Ananias segnen. Gott arbeitet mit allen möglichen Dingen, was so unscheinbar ist, was du nicht vermutest. Er arbeitet im Verborgenen. Weißt du, er gibt dir immer im richtigen Moment das Richtige. Lass Gott an dir arbeiten. Bei Gott summiert sich das Geringe, das Wenige. Plötzlich ist es ein ganzer Berg voll. Ich denke nur an Ruth. Ich meine die Ruth in der Bibel. Die Großmutter von David. Die Ruth, die kam als Moabiterin nach Israel, nach Bethlehem. Und diese Ruth, was soll sie machen? Sie hat nichts zu essen. Die Schwiegermutter, gut, wenn du noch eine Schwiegermutter hast. Und die Schwiegermutter gibt dir da ein paar Ratschläge. Geh, unser weitläufiger Verwandter, dieser Boas, der hat ein Feld, die haben gerade Ernte. Und geh, was die Schnitter liegen lassen, das nimm. Und diese Ruth, so arbeitet Gott. So bringt Gott in neue Beziehung. So bringt Gott auf die richtige Spur. Und die Ruth geht aufs Feld und liest das, was die anderen liegen lassen. Weißt du, aber da wird man nicht satt davon. Aber sie sammelt das, was die anderen liegen lassen. Lass es ergehen. Was die anderen liegen lassen. Was die anderen gar nicht so wichtig mehr nehmen. Was den anderen wurscht ist und egal ist. Das hebt sie auf. Und am Abend hat sie ein Efter voll. Das ist ein Maß, das ausreicht, da ein paar Tage zu leben. So Säckchen Mehl hat sie. Säckchen Körner hat sie voll. Am Abend, als sie gesammelt hat, von dem, was die anderen liegen gelassen hat. Und dann geht der Boas mal, besieht seine Arbeit und denkt, wem gehört das hübsche Mädchen da? Diese Ausländerin, die kenne ich gar nicht. Die gehört nicht zu meinem Team. Die ist ja nicht meine Tagelöhnerin. Wie ist das? Und dann erkundigt sich, das ist die Ruth, die mit der Naomi hierher gekommen ist, die gesagt hat, dein Gott soll mein Gott sein und dein Volk soll mein Volk sein. Und so weiter. Und dann macht Gott Geschichte. Gott wird mit dir Geschichte machen, wenn du bereit bist, das, was die anderen liegen lassen, aufzuheben. Wenn du bereit bist für geringe Dienste. Wenn du dich nicht schämst. Also feines Mädchen. Eine Moabiterin. Das sind alles die Israeliten, das sind ja, was weiß ich. Aber diese Moabiterin, die sonst so stolz war, die beugt sich und sammelt die Ehren auf, was die anderen liegen lassen. Bist du bereit für dreckige Arbeit? Gott will, dass du an dir arbeiten, aber er schickt dich aufs Feld, um das aufzuheben, was die anderen liegen lassen. Das macht der liebe Gott. So kommt die Fülle Gottes in deinem Leben. So handelt der Herr. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Die anderen lassen es liegen. Du siehst also, so einfach arbeitet Gott, was die anderen liegen lassen. Die Fülle Gottes kommt in deinem Leben, wenn du bereit bist, dich zu beugen. Wenn du bereit bist, den geringeren Weg zu gehen, den unteren Weg zu gehen. Weißt du, solange Gott dich nicht führen kann, hast du auch keinen Segen in deinem Leben. Psalm 23, wenn du es liest, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weißt du, so arbeitet Gott. Gott will dich führen und sobald er dich führen kann, fehlt dir nichts mehr. Aber in dem Augenblick, solange er dich nicht führt, wird dir vorne und hinten fehlen. Du wirst alles vermissen, wird es dir schlecht gehen. Aber wenn der Herr dich führt, dann wirst du nicht auf der Strecke bleiben. Und dann gehst du den Weg des Gerechten. Da wird Ausgleich gesorgt. Dann sorgt der Herr für Zeichen und Wunder in deinem Leben. Und das ist der Grund, wie man ein erfülltes Leben bekommt, wenn man sich vom Herrn führen lässt. Weißt du, das ist die Arbeit Gottes. Führen. Er hat die Übersicht. Er weiß es. Er führt auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott ist, der dich lenken, dirigieren, steuern möchte. Der Weg, Sprüche 14,12, der Weg, den du für den richtigen hältst, führt dich am Ende in den Tod. Oder vielleicht in den Tod, so. Der Weg, den du für richtig hältst. Gott weiß, was der richtige Weg für dich ist. Was die richtige Situation für dich ist. Du solltest viel mehr auf die Eingebungen Gottes achten. So arbeitet Gott. Und die Eingebung bekommst du nicht tagsüber vom Fernseher oder irgendwo. Nachts, wenn du schläfst und erschüttert bist, geweint hast, traurig gewesen bist, dann kriegst du die Inspiration, dann redet er zu dir. Dann erreichst du mit seiner Hilfe das Ziel und dann geht's dir, so wie es deiner Seele geht, glücklich, fröhlich. Weißt du, deine Seele soll fröhlich sein. Gott will deine Seele wieder in Stimmung bringen, dass du dich der Trübsal rühmen kannst. Das ist, wie Gott arbeitet, dass du genau das Gegenteil tun kannst, was die Situation gerade von dir erfordert. Nein, du tust genau das Gegenteil. Sigmund Freud war sehr unmusikalisch und so weiter. Und er stand mit der Religion auf Kriegsfuß. Das war Menschen, die nicht musikalisch sind, die nicht singen, die nicht Gott loben, die Gott nicht preisen und so weiter. Die sind mit Gott auf Kriegsfuß. Du hast zwei Möglichkeiten. Und das nicht nur Sigmund Freud. Also ich habe viele jüdische Wissenschaftler, Philosophen etc. mir mal ihr Leben studiert. Alle, die mit Gott auf Kriegsfuß standen, die waren unmusikalisch. Habe gedacht, liebe Zeit, und das ist meine Entdeckung. Sie sind unmusikalisch. Weißt du, die können sich nicht outen, weil die nicht singen können, nicht können, nicht spielen. David dagegen führt ein gesegnetes Leben, weil er Gott loben und preisen konnte. Der Herr ist mein Hirte. Oder Psalm 37, 22. Menschen, die Gott segnet, besitzen das Land. Doch wer unter einem Fluch steht, kommt um. Der Herr hat Freude an einem redlichen Menschen und lenkt seine Schritte. Das ist der Herr. Freude am Herrn. Oder Psalm 16, das Kriegspsalm eigentlich, Vers 5 bis 9. Herr, was ich brauche, das teilst du mir zu. Du hältst mein Los in deiner Hand. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Ein schöner Anteil zugefallen. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Weißt du, wenn du dann deinen Anteil bekommst, das gefällt dir gut. Das zufrieden. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts erinnert er ich an, mit meinem Herzen an seinem Rat. Er ist mir nahe, das ist immer, dass ich immer bewusst bin. Er steht mir zur Seite, darum fühle ich mich sicher. Er weiß, ich weiß mich beschützt und geborgen. Darum will ich voll Lob und Dank ihn preisen. Das ist, du musst musikalisch werden in deinem Herzen, in deiner Seele. Weißt du, du musst wieder singen und spielen dem Herrn in deinem Herzen. Vielleicht kannst du kein Klavier spielen und keine Gitarre und keine Flöte, nicht auch ein Mundharmonika, aber du kannst in deinem Herzen Gott loben und preisen und singen und spielen. Du kannst alle möglichen Instrumente, so wie du in anderen Sprachen sprechen kannst, so kannst du in deinem Herzen sämtliche Instrumente dieser Welt spielen. Selbst wenn es nur Klapperzeug ist. Und da kannst du Musik machen vor dem Herrn. Mach Lärm vor dem Herrn, heißt es einmal. Du musst musikalisch werden. Aber das hilft dir, liebe Gott, wenn er in dein Herz kommt. Herr, was ich brauche, das teilst du mir zu. Wer mit Gott lebt, dem teilt der Herr das Richtige immer zu. Schick die richtigen Menschen vorbei. Lobe den Herrn. Das öffnet dir die Schleusen des Himmels, wenn du anfängst, Gott in deinem Herzen zu loben. Lass Gott arbeiten. Weißt du, Gott arbeitet und dazu sind wir geschaffen worden. Wir sind zum Lob Gottes geschaffen, Geschwister. Und Gott will, dass wir uns nach hinten lehnen und dann ihn preisen und zuwinken. Und die schönsten Stunden in meinem Leben hatte ich, wenn ich so auf der Wiese liegen durfte im Sommer. Schmetterlinge fliegen links und rechts. Und ich sehe die Wolken und dann, wie groß ist mein Gott. Wie groß ist mein Gott. Besser als bei Gott kannst du nirgendwo haben. Du sollst dich in Gott verlieren. Lobe den Herrn. Lobpreis ist, was dir dein Leben bereichert, dir Wohlbefinden bringt, Gesundheit bringt. Weißt du, wenn du Gott lobst, fällt alles auf dich runter. Da prasselt es nur an der Herrlichkeit Gottes. Dann wirst du zufrieden, kriegst ein Glücksgefühl. Da wirst du begeistert sein von der Herrlichkeit Gottes. Du sagst, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn du Gott lobst, fangen an, deine Wunden zu heilen, die seelischen Wunden. Über du nicht hinwegkommst, die Beleidigungen, die Kränkungen, all das, was du erlebt hast, wo die Leute dich sitzen gelassen hast. Weißt du, verlierst schneller alle Erinnerungen an deine Sünden, wenn du Gott lobst, vergisst du alle deine Sünden. Weil er ja vergeben hat, aber du hast noch in deinem Kopf. Weißt du, wenn du Gott lobst, dann wächst das Gras sogar schneller. Wenn du Gott lobst, deine Sorgen lösen sich in nichts auf. Deine Befürchtungen lösen sich auf, deine Zweifel lösen sich auf. Wenn du Gott lobst, deine Bedenken, dein Pessimismus, dein ganzes negative Denken löst sich auf. Fang an, Gott zu loben. Und er macht es dann, dass in deinem Leben all diese Dinge verschwinden, die Schwierigkeiten sich auflösen. Wenn du Gott lobst, führst du ein begeistertes Leben. Wenn du Gott lobst, begeistertes Leben, was es auch immer ist. Deshalb sagt David, ich will lieber im Hause Gottes wohnen, als in ein Torhüter in den Palästen. Oh nein, ich möchte lieber Torhüter im Hause Gottes sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Und ich habe gedacht, warum? 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 Weißt du, am Eingang, wenn da vom Pult da vorne da Musik gemacht wird und Gott gelobt und gepriesen wird, an der Tür, da kommt der ganze Dampf und die ganze Kraft und der ganze Lärm und die ganze Freude und die ganze Begeisterung, da kommt alles raus. Als Torhüter kriegst du so viel mit von der Herrlichkeit Gottes. Du musst am Tor sitzen. Am Tor, da kommt alles auf dich raus. Das ist der ganze Schwarm der Liebe, Freude Gottes. Und der Lob Gottes vertreibt alle deine Feinde. Die gehen dir selbst plötzlich aus dem Weg. Weißt du, du bist im Lob Gottes erwachsen und mündig geworden. Lass Gott für dich arbeiten. Er arbeitet für dich, wenn du ihn lobst. Seine Güte wird immer größer und mächtiger und stärker. Ein anderer übernimmt die Kontrolle über dein Leben. Ein anderer plötzlich gürtet dich ein anderer. David ermannte in Gott. Deutsches, schlechtes deutsches Wort. Ermannte. Das wissen die meisten gar nicht, was das ist überhaupt. Er ermannte. Er ist Mann geworden in Gott. Er ist Mensch geworden in Gott. Hat seine Bestimmung erreicht. Er ermannte in Gott. Wenn du Gott lobst, dann passt Gott auf deine Kinder auf. Weißt du, da brauchst du für deine Kinder gar nicht beten. Fang an, Gott zu loben. Der Herr passt auf deine Kinder. Er gibt Acht auf deine Kinder. Er ist dein Babysitter dann. Dann sorgt er für dein Geschäft. Dann bewacht er dein Haus. Dann sorgt er sich um deine Gesundheit. Denn er kann nicht zulassen, einer, der mich lobt und läuft krumm und schief und schräg. Fang an, Gott zu loben, Schwester, Bruder. Wenn du Gott lobst, dann hat er Zeit für dich zu arbeiten. Das ist das Geheimnis. Dann segnet er dich, dann sendet er ein paar Engel runter und sagt, guck mal, der lobt mich. Engel, ihr müsst schneller was für ihn erledigen. Denn die Gott fürchten, um die lagern sich die Engel Gottes. Da brauchst du keine Engelchen an der Wand aufhängen oder irgendwo aus Plastik. Da kriegst du richtige Engel. Und mit denen kannst du was anfangen. Dein Lob ist für Gott wichtiger als der Lobgesang der Engel. Hör mir zu. Hat Gott mir gesagt, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber das hat mir Gott gezeigt. Dein Lobgesang ist Gott wichtiger und angenehmer und lieblicher als der Gesang von Cherubim und Seraphim und was weiß ich von welchen innen. Dein Lobgesang aus deinem Mund, aus dem Mund der Unmündigen hat er sein Lob zubereitet. Wenn du Gott von ganzem Herzen dienst, dient der ganze Himmel für dich. Er arbeitet für dich, liebe Seele. Dann siehst du da und sagst, Halleluja, 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 Halleluja. Und je mehr Halleluja du auf deinem Herzen hast, desto mehr passiert in deinem Leben. Dann müssen Engel Brot für dich backen und hinlegen und sagen, Elia, das ist für dich. Wenn du Gott lobst, dann ist Gott für dich unterwegs in den Stürmen, in den Nöten, still die Dinge, verändert die Sachen, kommt zu dir übers Wasser entgegen. Gott will drei Dinge von dir. Drei Dinge, damit er für dich was tun kann. Er möchte, dass du ihn fürchtest. Dass du Gottesfurcht hast. Dass du Gott nicht beleidigst und kränkst. Und nichts, was gegen den Willen Gottes tust. Das Zweite, was er will, dass du nicht dich entmutigen lässt. Das ist das Zweite, was Gott will. Dass du immer mutig und kühn und besonnen bleibst. Und das Dritte, was Gott von dir will, dass du ihm erlaubst, für dich zu streiten. Du musst dein Schwert in die Scheide stecken, du musst deine Hände frei haben zum Lob Gottes und er will für dich streiten. Ein anderer wird dich gürten, also ein anderer wird für dich in den Kampf ziehen. Wir können vieles vielleicht uns nicht leisten, aber wir können uns leisten, uns Gott zu überlassen und Gott zu übergeben. Weißt du, und dann ist alles, was du brauchst, ist da. Du wirst verblüfft sein, wenn du dich Gott überlässt, ist alles, was du brauchst, da. Der Herr Jesus hat einen Esel gebraucht, da war auch noch eine Eselfüllin da. Geht hin und ihr werdet eine Eselin angebunden finden, holt's. Oder dann, der Herr brauchte einen Saal, wo er sein Abendmahl feiern, sein Passamahl feiern konnte. Er sagt, geht und haltet euch an den Wasserträger und ihr werdet einen Mann finden. Und wenn ihr dann an die Tür gekommen seid, fragt, wo ist das, was du für mich vorbereitet hast. Und dann kriegt er sogar ledergepolsterte Wohnzimmer, das ist alles schon gedeckt, das ist alles schon perfekt. Weißt du, wenn du Gott dienst, Da wird dir alles zufließen. Da ist alles da. Da ist alles da. Oder da müssen sie Kirchensteuer bezahlen, die armen Kerle damals. Jesus und seine Jünger. Und dann sagt der Herr, Petrus, nimm deinen Angelhaken, mach deinen Beruf wieder wahr, geh als Fischer und angle mal ein bisschen. Und den ersten Fisch, was du fängst, guck ins Maul und da wird ein Drachme drin sein. Und dann nimm das Geld und dann bezahle die Kirchensteuer. Weißt du, dieser Drachme, das war das Geld aus der Zeit der Makkabäer. Da hat das Geld gegolten, da waren Drachmen im Umlauf. So wie D-Mark. Eine harte Währung. Und so weiter. Und so weiter. Der Fisch ist schon 200-300 Jahre geschwommen mit dem Drachmen im Maul und gewartet, bis Petrus den Angelhaken auswirft und diesen Fisch fängt. Du siehst, auf dich warten schon die Wunder Gottes. Da ist alles vorbereitet. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Serviert er alles für dich und wartet schon auf das Wunder. Du musst nur den Haken auswerfen. Im richtigen Moment das Richtige tun, passieren Wunder. Der andere wird dich gürten. Der Herr will dein Herz festmachen, auch heute Morgen. Und das ist mein Anliegen. Herr, mach unser Herzen fest, dass wir ein gesundes, starkes Herz bekommen. Ein Herz wie deins. Er ist der Töpfer und er ist es, der uns formt und prägt. Und er ist der, der aus uns was macht. Er ist... Mit deinen Sünden hast du mir so viel Arbeit gemacht, hat der liebe Gott mal gesagt zu jemand in der Bibel. Mit deinen Sünden. Was glaubst du, wie Gott arbeitet an deinen Sünden? Das muss weg, 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 das muss weg. Da denkst du manchmal, lieber Gott, was bleibt noch von mir übrig? Und erst wenn von dir nichts mehr übrig bleibt, ist er fertig. Dann bist du reif für den Himmel. Gott festigt, reinigt dein Herz, macht dich funktionsfähig. Gib dir ein gutes Herz, ein brauchbares Herz, ein Herz, das man verwenden kann. Er kommt in dein Leben dann hinein, erfüllt dein Leben und du laufst über vor Freude am Herrn. Weißt du jetzt, was Gott alles tun will in deinem Leben und wie viel er tun kann? Er kann nur so viel tun, wie viel Raum du ihm gibst. Nicht mehr und nicht weniger. Lieber Vater, Wir kommen zu dir jetzt in diesem Augenblick und wir möchten dir viel Raum machen. Und wir möchten dir erlauben, an unserem Leben zu arbeiten. Egal was es ist und egal wie du uns anpackst und egal was du dir vornimmst mit unserem Leben. Wir möchten uns nur dir zur Verfügung stellen. Herr, wir möchten dir unser Leben übergeben, damit du etwas draus machen kannst. Und solange wir selber wursteln, wird aus unserem Leben nichts werden. So wahr wie wir hier stehen und leben. Herr, deshalb, ich möchte mich dir ganz neu wieder anvertrauen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Herr, du sollst zu deinem Recht kommen. Du sollst mir das Brot geben und so viel Brot geben, wie viel ich brauche, dass ich nicht verhungere. Herr, und du sollst für mich sorgen und du sollst für mich verteidigen und du sollst alles gut machen in unserem Leben. Herr, du bist es, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Du bist es, der das Wollen geschenkt hat und du bist es, der das Vollbringen uns schenkt. Vater, ich danke dir, dass wir uns absolut auf dich verlassen dürfen heute Morgen. Herr, mach das Beste aus unserem Leben. Und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Geschwister, Gott will Gutes und Barmherzigkeit uns geben, unser Leben lang. Psalm 23. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer und ewiglich. Das ist, was Gott von dir will. Bleib hier. Bewähr dich in diesen Kämpfen. Bewähr dich in den Stürmen. Bewähr dich in den Anfechtungen. Gott lässt dich wachsen wie ein Palmbaum, wie eine Zeder in Libanon. Gott lässt dich wachsen. Er macht dich stark. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns stark machst, da wo wir sind. Wir müssen nicht woanders hingehen. Du bist da, wo wir sind. Und wo 32 in deinem Namen versammeln, da bist du mitten unter ihnen. Und dann kriegen wir alles, was wir brauchen, wenn wir dir gefallen, wenn wir das tun, was du willst. Halleluja. Lass uns aufstehen und wir singen.